Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann. Live aus dem Park am Gleisdreieck.
Ja, und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Schön, dass doch ein paar Leute gekommen sind, dass sie da sind. Ja, das klingt wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sind eine ganz gemütliche Runde. Vielen Dank für die nette Begrüßung hier im Park. Und die Sonne scheint durchaus immer wieder mal. Aber grundsätzlich, und das finde ich ja auch ganz schön, ist eigentlich Kinowetter heute endlich mal wieder. Insofern sind Sie also ja völlig richtig, werden einige Empfehlungen bekommen und werden vor allem tolle Gäste hier live begrüßen können auf dieser Bühne. Erstmal eine der besten, tollsten, charmantesten, klügsten deutschen Schauspielerinnen überhaupt. Nämlich Katja Riemann ist bei uns und wird reden über Fuck You Goethe 2. Nächste Woche geht der ganze Wahnsinn wieder von vorne los und dann wird man wieder Millionen Deutsche sehen, die ins Kino strömen und sich diesen Film ansehen und natürlich damit auch die Bilanz des deutschen Kinos auch mal rein ökonomisch wieder ein bisschen verbessern. Das brauchen wir durchaus auch. Dann haben wir nachher hier zu Gast Marcel Ophüls, also einer der wichtigsten Dokumentaristen unserer Zeit, Oscar-Preisträger, der tatsächlich einige Filme gemacht hat, die sind bahnbrechend gewesen. Die haben das dokumentarische Erzählen im Kino verändert. Seine Filme sind zurzeit in Berlin in der Akademie der Künste zu sehen und wir freuen uns riesig, dass sie herkommen wird. Peter Kurt ist bei uns, auch ein fantastischer Charakterdarsteller. Also was wollen Sie mehr? Und ganz zum Schluss haben wir noch einen kleinen Berliner Film. 4.000 Euro hat er gekostet, gedreht, größtenteils hier übrigens. Der Film heißt Liebe mich und ist so richtig schönes, junges, erfrischendes Berliner Kino. Also Sie haben heute die ganze Bandbreite sozusagen von der gestandenen Filmgeschichte bis hin zur Zukunft des deutschen Kinos. Alles hier bei uns bis 14 Uhr im Park am Gleisdreieck. Und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Will Butler ist hier mit Anna. 12 Uhr mittags, das Filmmagazin von Radio 1, heute live aus dem Park am Gleisdreieck. Es hat wieder erwarten, jetzt mal ganz kurz geregnet, aber lassen sich davon nicht verunsichern. Schön, dass nicht alle aufgebrochen sind, sondern hier geblieben sind. Viele sind gut gerüstet mit Regenschirm, also wir machen es uns ja trotzdem richtig nett. Und ich glaube, im Augenblick geht's auch wieder, ne? Jetzt ist gerade wieder nicht gut. Egal, wir haben Zeit bis 14 Uhr, um unsere Gäste hier zu begrüßen, die sich auch nicht abhalten lassen vom Wetter und freuen uns sehr, dass eine der bekanntesten und beliebtesten deutschen Schauspielerinnen jetzt höchstpersönlich bei uns ist. Ab nächste Woche dann wieder natürlich in aller Munde, dann ist Fuck You Goethe 2 nämlich dran in den deutschen Kinos. Läuft also die Fortsetzung und ich gehe mal davon aus, dass jeder von Ihnen den Film gesehen hat, weil 7 Millionen Deutsche haben ihn gesehen und sie gehören dazu. Also na, jeder kennt ihn im Prinzip. Riesenerfolg, der erste Teil. Der zweite Teil kommt wieder und damit kommt auch wieder die manchmal sehr zynische, aber immer sehr aufrichtige Direktorin. Katja Riemann ist heute bei uns.
Hallo, guten Tag.
Katja, schön, dass du den Weg jetzt zu uns gefunden hast. Ganz allein, sie ist wirklich allein mit ihrem Auto extra gekommen, wollte sich nicht abholen lassen, hat es geschafft, hat es gefunden. Und mit welchen Gefühlen denkst du jetzt daran? Nächsten Donnerstag geht das jetzt wieder los. Es wird ja wieder wahrscheinlich so ein Knüller werden. Ist das auch ein banges Freuen oder ist es vielleicht auch wirklich ein bisschen Angst? Wie ist das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich freue mich erstmal, dass wir das geschafft haben. Also ich habe da jetzt tatsächlich nicht so viel dazu beigetragen, diesen Starttermin zu halten. Das war ja alles ziemlich eng geknüpft und ich bin in tiefem Respekt und voller Bewunderung vor Dora Daktekin, unserem Autor und Regisseur, dass der in 3 Monaten diesen Film editiert und bearbeitet hat und fertiggestellt hat.
Ja. Nun war das so ein Kracher, der erste Teil. Ich denke oft, also für die Zuschauer, aber auch für die Macher, es ist vielleicht dann doch so ein Gefühl, müssen wir es jetzt wirklich nochmal machen? Können wir das toppen? Können wir die Erwartungen wieder erfüllen?
Ja, das ist absolut richtig. Dem schaut man jetzt natürlich entgegen. Mal gucken. Es gibt natürlich immer so ein bisschen den Versuch, den zweiten Teil auch durch höher, schneller, lauter und so weiter zu toppen. Ich glaube, das ist auch hier der Fall. Aber wir werden schauen. Also es sind auf jeden Fall alle wieder dabei. Es sind nach wie vor wahnsinnig lustige Dialoge. Und ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen das Bedürfnis gewesen, speziell bei den jungen Leuten, dass man schaut, wie bei einer Serie eigentlich, was passiert mit den Figuren, die wir so gern haben, wie Seki und Chantal und Danger und so.
Also du warst ja die Direktorin eben im ersten Teil. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, das war mir jetzt gar nicht so klar damals, dass du aus einem totalen Pädagogenleben kommst. Deine Eltern, Lehrer, ich glaube auch Geschwister von dir sind Lehrer geworden. Es war bei mir übrigens auch so, alle Tanten, alle Onkel, und es waren 4 alle Lehrer. Es war nicht immer leicht als Kind. Sage ich dir ganz offen, wie war es bei dir?
Meine Mutter hat mich ja unterrichtet die ersten 4 Jahre. Ich bin Grundschule bin ich bei meiner Mutter zur Schule gegangen. Da gab es auch nicht viel Alternativen, weil ich ja aus so einem kleinen Dorf komme. Und da gab es eine Schule und da unterrichtete nun mal meine Mutter. Aber das war sehr schön. Ich war nur ein bisschen irritiert, ob ich sie jetzt siezen müsste. Das habe ich dann eine Zeit lang versucht und das fiel mir ein bisschen schwierig. Also so. Ich glaube, ich war in der Grundschule war ich noch eine sehr gute Schülerin. Das hat sich dann später leider gelegt. Da dachten natürlich immer alle, meine Mutter schreibt mir bessere Zensuren. Das stimmt aber gar nicht.
Das ist oft so, ne? Dann sind die viel strenger sogar, wenn man dann als Kind dabei ist. Diese Direktorin ist schon eine sehr originelle Figur, finde ich. Ich habe ja schon gesagt, die ist durchaus zynisch und hart und trotzdem hat man sie ja ganz gern eigentlich. Vielleicht, weil sie so ehrlich ist. Ne? So ganz ehrliche Leute, die gar keine Rücksicht mehr nehmen, finde ich, haben auch was sehr Sympathisches, weil sie sich was trauen, was wir uns vielleicht nicht trauen. Was könnte der Grund sein?
Also ich finde sie tatsächlich nicht zynisch. Mhm. Da würde ich, vielleicht hast du den Eindruck, aber ich empfinde das nicht so und es gibt auch überhaupt keine Tendenz, das so zu spielen oder so. Sie hat so ein bisschen was Schroffes, Unmittelbares, weil sie auch nicht so wahnsinnig viel Zeit zu verlieren hat und weil ja auch immer irgendwas ist, weißt du, mit Hunderten von Schülern, weißt du. Das ist ja, die ist ja wirklich sehr strapaziert und sie ist ehrlich engagiert und das gefällt mir. Dazu braucht man vielleicht manchmal so ein bisschen dieses Rüttelnde, Schüttelnde oder sowas, was natürlich ja auch also von uns so ausgewählt wurde, weil es nicht das Humor entbehrt. So, und aber ansonsten ist jetzt im zweiten Teil gehen die auf Klassenfahrt und das liegt ja letztlich daran, dass sie eben den Button braucht für die internationale Klassenfahrt. Öko-Plakette hat sie schon und Inklusionsband und was nicht alles. Und wenn sie alle diese Topics hat, dann kriegt sie eben die Kampagne des Bundesbildungsministeriums. Also es ist letztlich das Bedürfnis der Direktorin, warum die armen Kinder dann auf Klassenfahrt gehen müssen. Gibt noch einen anderen Grund, den werdet ihr dann ja sehen. Und das hat ja unterm Strich damit zu tun, dass sie eine Sprunggrube will und einfach in die Top 5 der Schulen in Deutschland, damit das alles besser wird.
Also einigen uns vielleicht drauf, sie ist sehr pragmatisch. Also sie weiß genau, was sie will. Ne?
Absolut.
So du hast ja natürlich in der früheren Zeit deiner Karriere sehr viel Komödie gemacht, auch sehr viele erfolgreiche Komödien. Dann kamen große, tragische Rollen, dramatische Rollen, wichtige Rollen. Was war das für dich, also auch wieder mit so einer Komödie dann dich dem Publikum wieder zu präsentieren? Und zwar einem Millionenpublikum. Wir haben mit wirklich sehr viel Humor und sehr viel Witz.
Also ich spiele sehr gerne Komödien. Ich sag das jetzt auch mal, weil ich es kann. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich auch Musikerin bin und so, weil es hat natürlich viel mit Handwerk und Timing zu tun. Ich mag das einfach gerne, weil es sehr, sehr eine große Tüftelei ist und eine wahnsinnige Präzision erfordert mir. Also ich mag das, so genau zu arbeiten. Und nur jede Komödie ist ja nicht unbedingt auch lustig. Und ich finde, dass Borodaktikin wahnsinnig lustig ist.
Und er kann mit Dialoge schreiben. Das ist so selten in Deutschland, Dialoge, wo die Gags wirklich sitzen. Na, wir freuen uns sehr. Nächste Woche ist es soweit. Da gibt's Fuck You Goethe 2. Wir reden allerdings auch gleich weiter nach CeeLo Green, Old Fashioned. Bei uns zu Gast auf unserer Bühne ist heute Katja Riemann hier live im Park am Gleisdreieck. Und als wir im CeeLo Green gehört haben, da ist sie völlig mitgegangen, sofort getanzt. Ist das Musik, die du magst? So ein bisschen Retro-Soul ist es ja auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Du machst selber auch Musik, hast aber in letzter Zeit mehr zu tun gehabt mit klassischer Musik. Also du hast in Potsdam moderiert, beim klassischen Konzert, gestern glaube ich auch. Ist das so deine neue Schiene jetzt? Also großes Orchester im Hintergrund?
Ja, nee, Musik mache ich jetzt im Moment nicht aktiv. Und das, was ich in der klassischen Musik mache, was mich sehr glücklich macht, ja seit 2 Jahren, da singe ich jetzt nicht oder Geige oder sowas, da lese ich. Und vor einer Woche durfte ich den Karneval der Tiere von Roger Willemsen lesen. Also die Musik von Camille Saint-Saëns in der Kammerakademie in Potsdam. Und das war fantastisch. War echt eine Sternstunde meines Berufslebens, weil ich im Orchester auch stand, zwischen den Geigen und den Schlagwerkern. Fühl mich ja sehr zu den Schlagwerkern hingezogen, muss ich sagen. Und also das hat mir viel Vergnügen gemacht und da bin ich auch froh und dankbar, wenn das dann noch so ein bisschen weitergeht. Das ist nochmal so eine richtig große Tür, die sich da zu einer anderen Welt öffnet für mich.
Ist auch wirklich toll, vor so einem Orchester zu stehen und das sind auch so tolle Leute, finde ich. Orchestermusiker haben auch was ganz Herzliches, habe ich oft erlebt, so, weil die sind auch bescheiden, die gehören so zu einer Gruppe irgendwie.
Ja, es ist vor allem toll, im Orchester zu stehen, nicht davor, weil ich sagte, das möchte ich eben nicht, da habe ich gar keine Anbindung, sondern du bist ja sozusagen wie ein Instrument, ne? Also wenn Text und Musik besonders gut zusammengreift, das ist das Instrument, was jetzt halt zufälligerweise redet, aber es ist letztlich eine andere Art von Klang.
Katja, ich muss dich unbedingt auch fragen, du bist eine sehr politisch engagierte, sozial engagierte Künstlerin, machst viel, bist da auch wirklich drin. Im Augenblick kann man eigentlich, man hat manchmal das Gefühl, man redet über Dinge, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, weil man im Augenblick immer über das denkt, was in Europa los ist und die Bilder aus dem Kopf nicht herausbekommt. Und ich kann mir denken, dass es dir genauso geht und dass du vielleicht auch diese Hilflosigkeit spürst, die wir vielleicht alle gerade spüren.
Ja, es ist, also, das ist so ein weites Feld. Das, was ich sehr interessant fand, war, wie schnell sich Dinge, über die man spricht, wieder, irgendwas ist da los. Irgendwas redet da ganz laut. Ist was passiert? Nee.
Nee, alles okay. Gut.
Also wie schnell sich Dinge verändern, wenn man sich überlegt, dass viele Wochen oder Tage die Medien voll waren mit Freital und Heidenau und jetzt plötzlich so ein unheimlicher Impact aus der Gesellschaft herauskommt, wo jeder einfach mal losgeht und sagt, ja, habe ich jetzt gelesen bei Facebook in der Zeitung, was kann ich tun? So, weil die Politik ja ganz offensichtlich nicht in der Lage ist, irgendwie was zu bündeln und eine Idee zu haben, wie man das jetzt europaweit handelt. Und ich persönlich glaube, das ist ja nur der Anfang. Wir müssen ja nicht glauben, dass irgendwie mit dem Ende des Jahres 2015 das zu Ende ist. Wir sind dabei, dass eine Völkerwanderung gerade sich generiert.
Jetzt bist du eigentlich so dafür bekannt, dass du so aktiv bist. Also was machst du, auch in die Länder fährst, da versuchst du vor Ort was zu machen. Jetzt sind wir ja hier sozusagen im eigenen Land damit konfrontiert. Und ich meine nochmal mit dieser Hilflosigkeit, man kann ja vielleicht doch was tun, so kleine Schritte, kleine Dinge, die man eben versucht, die aber vielleicht doch helfen.
Ja, aber das tun ja ganz viele Menschen hier in Berlin, ganz viele Menschen deutschlandweit. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass das jetzt auch mittlerweile zu einer Schlagzeile wird. Dass es ein bisschen versucht, sich in der Balance zu bewegen, weil alle Berichte über die Glatzen heißt ja auch, ihnen eine Plattform geben. Ne? Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja denen nicht eine Plattform geben. Das heißt nicht, dass man nicht alert sein sollte und schaut, was da passiert. Und heute Morgen habe ich wieder so im Radio was gehört, wo junge Frauen sich engagieren, ich glaube in der Turmstraße, und wahnsinnig aufpassen müssen, wie die nach Hause gehen, mit wem sie nach Hause gehen, wo sie ihre Telefonnummer oder sonst was hinterlassen. Das heißt, zu helfen bedeutet, sich angreifbar zu machen. Ja, das ist erschreckend.
Redest du auch mit so deinen Kollegen, Kolleginnen darüber? Manch einer versucht es ja jetzt gerade auch, eben, vielleicht wie Till Schweiger, also dann eben sehr laut und mit Aufmerksamkeit das zu machen, was ja auch wichtig ist, finde ich.
Also ich habe mich jetzt gestern lange mit Amnesty getroffen, Amnesty International, und bin in Kontakt mit UNICEF, weil das, was ich gerne machen möchte, und da haben wir jetzt gestern Nacht die Idee gehabt dazu, ist ein Verbund von Künstlern. Und zwar aus den verschiedensten Sparten und am besten über die deutschen Grenzen hinaus. Und daran basteln wir jetzt gerade. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege, dass man letztlich versucht, mit so einem großen Druck und einer großen Welle und letztlich einer Gemeinsamkeit über Grenze hinaus, wo man sagen kann, wir sind eigentlich alle Flüchtlinge, egal wo du hingehst, irgendwo wirst du immer Ausländer sein, dass wir und vor allem in dem im Verbund der verschiedenen Sparten ein Statement zu generieren, was sich an Politik, Zivilgesellschaft und Polizei richtet, sozusagen.
Da wünschen wir natürlich alle, du merkst es auch, die Leute hier, die inzwischen sehr viele Leute übrigens da, dir viel Erfolg dafür. Katja, eine ganz andere Frage noch am Schluss. Du hast so viele Preise, die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Welcher Preis ist dir vielleicht besonders wichtig?
Ich habe vor 2 Jahren einen Preis bekommen, der heißt Metropolis. Und zwar ist es der Preis von dem Bund Deutscher Filmregisseure. Und den gab es, glaube ich, vor 2 Jahren zum ersten Mal. An Schauspieler wurde der da, also an Frau und an Mann. Und den habe ich bekommen. Und das, also da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, dass ich weiß nicht, wie viele, 200 oder 250 Filmregisseure oder noch mehr, sich zusammengetan haben und dann mir diesen Preis gegeben haben. Das fand ich ganz toll.
Also die Macher und Macherinnen sozusagen, die Kollegen, Kolleginnen, wenn die dann sagen, wir machen das auf jeden Fall, ist das immer eine besondere Auszeichnung. Du hast aber auch das Bundesverdienstkreuz und du hast nicht zu vergessen, ich hatte eigentlich gehofft, du sagst das jetzt, den Darstellerinnenpreis in Venedig bekommen, also eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt, das zurzeit gerade stattfindet. Anke Lewicke wird sich nämlich gleich von dort melden und wir reden dann über...
Ich hab dir deinen Übergang versaut.
Ja, nein, das war eine ehrliche Antwort, ich kann das ja nachreichen. Also das war damals für Rosenstraße hochverdient, dieser wunderbare Preis. Wir werden schon ein bisschen spekulieren, wer vielleicht in diesem Jahr die Preise mit nach Hause nimmt. Das hören wir dann alles gleich. Jetzt aber erstmal ganz herzlichen Dank. Katja Riemann war bei uns ab nächste Woche zu sehen in Fuck You Goethe 2. Danke dir.
Danke auch.
Unseren nächsten Gast können Sie hier nicht persönlich begrüßen auf der Bühne, aber sie hört sie auf jeden Fall, wenn Sie jetzt herzlich klatschen für Anke Lewicke. Die ist nämlich wiederum in Venedig bei den Filmfestspielen. Anke, das ist dein Beifall, du hörst es. Hallo Anke. Das ist dein Beifall, Anke, nochmal. Dankeschön.
Ja, danke, danke.
Anke, du bist in Venedig bei den Filmfestspielen. Es ist eines der wichtigsten, ist auf jeden Fall auch das älteste Filmfestival der Welt. Und du liebst Filmfestivals, dieses ganz besonders. Venedig ist schön, es ist entspannt da. Gehst aber auch wirklich tapfer, ordentlich immer in die Filme und auch schon ab morgens. Wo kommst du denn jetzt zum Beispiel gerade her? Was hast du gerade gesehen?
Ich habe den neuen Film mit Eddie Redmayne gesehen. Ne? Den kennen wir ja alle, hat ja den Oscar letztlich gewonnen. Hallo, hallo.
Ja.
Ich glaube, diese Leitung ist ein bisschen schlecht. Wartet mal einen Augenblick.
Anke, wir hören dich ganz perfekt. Das ist wunderbar.
Hallo?
Ja, versteht Anke, wir hören dich sehr gut. Besser geht's überhaupt nicht.
Das
sehen Sie mal,
mich.
Wir bekommen das alle mal hier live mit, wie aufregend das ist, eine Leitung nach Venedig zu schalten, was jetzt auch nicht so unendlich weit weg ist. Anke, du hast gerade von Eddie Redmayne gesprochen. Der hat Stephen Hawking gespielt damals. Ne? Da gab es einen Oscar dafür. Und jetzt, wen spielt er jetzt?
Ja, und jetzt, das ist auch wieder eine wahre Geschichte. Das Ganze spielt um 1920 in Dänemark und es ist die Geschichte von einem Transsexuellen, von einem Mann, der auf einmal feststellt, dass er einfach eine Frau ist. Und der Film ist vielleicht gar nicht so gut, er ist sehr kommerziell gemacht mit viel Musik und allem drum und dran. Aber Eddie Redmayne hat mich wirklich berührt. Und zwar ist seine Frau eine Malerin und eines Tages kommt ihr Modell nicht. Und dann muss er eben die Frauenkleidung anziehen, auch die blauen Seidenstrümpfe. Und auf einmal sieht er sich ganz anders, er fasst sich auch ganz anders an. Er findet es schön, diese Seidenstrümpfe zu tragen. Und er guckt sich dann im Spiegel an und er spürt auf einmal, da ist was anderes in mir. Und das macht er aber so ganz minimalistisch und man bleibt so die ganze Zeit dabei. Das hat mir einfach unheimlich gut gefallen und diese ganze Musik hätte es nicht gebraucht. Gleichzeitig ist der Film aber auch eine schöne Liebesgeschichte, weil diese Frau wird ihn nicht verlassen. Sie sind dann kein Liebespaar mehr im klassischen Sinne, aber sie akzeptiert einfach, dass bei ihrem Ehemann noch was anderes stattgefunden hat. Und ja, es ist einfach ganz nicht schön erzählt, aber es ist einfach schön gespielt.
Das heißt also, er könnte sich vielleicht Hoffnungen machen, vielleicht wieder auf den Oscar, mich Oscar retten, langsam geht es ja schon mal los, beziehungsweise für den Preis in Venedig?
Ja, könnte ich mir auf alle Fälle vorstellen, weil, weißt du, es ist so, auch wenn er gar keine Frauenkleidung anhat, er schaut sich einfach im Spiegel an und du spürst einfach schon die Verwandlung, du spürst, dass er sich selbst als Frau sieht, das finde ich schon eine tolle Leistung und, aber weißt du, wer auch wieder hier war? Michael Keaton, der hatte ja hier letztes Jahr ne, sein Comeback mit Birdsman und hat uns so ein bisschen Einblick in das Seelenleben eines geschundenen Schauspielers gegeben und jetzt ist er wieder da, das ist auch wieder einer der vielen Filme, die ja auf einer wahren Begebenheit beruhen, das ist ein Ensemblefilm, Spotlight, spielt um die Jahrtausendwende und danach glaubst du wieder an den investigativen Journalismus. Der Film ist so ein bisschen eben auch wie die Unbestechlichen. Du erinnerst dich mit Dustin Hoffman und Robert Redford und Michael Keaton spielt eben Reporter von Boston Globe und es geht eben um die katholische Kirche, wie sie die ganze Zeit einfach die Opfer von Missbrauchsgeschichten mit Geld ruhig hält. Und genau das wollen Michael Keaton und die ganzen anderen Journalisten um ihn herum, es ist wirklich ein toller Ensemblefilm, herausfinden. Und das ist alles so entlang der Fakten erzählt. Du siehst sie eigentlich nur bei der Arbeit. Sie kriegen keine Background-Story, also es wird überhaupt nicht psychologisiert. Und daraus zieht der Film eine unglaubliche Spannung und du bist einfach dann nur noch verblüfft, was die katholische Kirche da alles anstellt und wie viel Geld die katholische Kirche einfach ausgibt, um die Leute zum Schweigen zu verpflichten.
Anke, wir hatten nur gerade Katja Riemann hier, du hast es ja auch wahrscheinlich gehört, die Leitung stand ja auch schon zu der Zeit, die ja den Preis mal bekommen hat für Rosenstraße damals in Venedig. Damit gehen wir von den Männern jetzt mal weg und schauen uns mal an, welche Frauen in diesem Jahr bisher für dich so in die engere Auswahl kommen.
Ja, das ist ein Film, Madame Marguerite oder die Kunst der schiefen Töne, Katrin Froh, die kennen wir vielleicht ein bisschen nur so aus Nebenrollen, der Film kommt auch bald in die Kinos und ich konnte mich direkt mit dieser Heldin identifizieren, das Ganze spielt auch wieder in den wilden 20er Jahren, das ist eine reiche Frau und ja, sie hat dasselbe Schicksal wie ich, sie kann nicht singen, sie ist immer früher nach Hause geschickt worden im Schulchor, ich auch, aber sie hat wenigstens das Geld, um sich immer wieder eine große Audienz zu verschaffen und so fängt der Film auch an. Wir sehen sie singen und es ist so schief, aber sie denkt selbst, dass sie schön singt und alle um sie herum applaudieren eben, weil sie von ihrem Geld mit abhängt. Und der Film macht jetzt so eine ganz interessante Wandlung. Du findest diese Frau erst peinlich und am Ende findest du dich peinlich, weil du diese Frau schrecklich gefunden hast. Und du bekommst eigentlich mit, dass das eine verlorene Seele ist, aber eine sehr großzügige Seele, die einfach auch anderen Menschen hilft. Und das Ganze ist aber auch so liebevoll erzählt, weil der Film diese Schauspielerin nie vorführt, sondern er ist immer mit ihr und er gibt ihr eigentlich auch die Bühne frei, auch wenn sie schief singt. Irgendwann glauben wir auch mit ihr, dass sie eigentlich schön singt.
Das ist eine wahre Geschichte übrigens, erinnert auch sehr an diese Florence Jenkins, ne, die auch so wahnsinnig furchtbar gesungen hat. Und ich habe den Film schon gesehen, man erträgt es allerdings wirklich sehr, sehr schwer, was sie da zusammen singt. Aber du hast völlig recht. Wunderbar gespielt von Katharine Froh, also möglicherweise eine Kandidatin dann für den Darstellerinnenpreis in Venedig. Anke, dir damit ganz herzlichen Dank erstmal. Liebe Grüße nach Venedig. Du wirst dich im Verlauf der Woche immer wieder melden, unserem Programm und natürlich am kommenden Samstag. Dann wird richtig kräftig spekuliert. Dann hast du das gesamte Wettbewerbsprogramm fast schon vollständig durchgesehen und wirst schon ahnen, wer den... Was ist da ein Löwe? Ich will mal Bär sagen, den Löwen bekommt in Venedig. Anke, viel Spaß in Venedig. Danke dir. Tschüss.
Ja, schönes Parkfest euch noch allen.
Danke, ne? Dein Beifall.
Schönes Wochenende.
Radio 1, wir sind live hier vor Ort mit unserem Filmmagazin 12 Uhr mittags. Inzwischen strahlt die Sonne, ein paar Wolken machen uns überhaupt nichts aus. Viele Leute sind hier, wir freuen uns sehr, dass sie den Vormittag mit uns hier verbringen und versuchen, ihnen auch wirklich was zu bieten. Katja Riemann hatten wir gerade da, wir haben geredet über die Erfolgskomödie, kann man jetzt schon sagen, nicht nächste Woche läuft sie an, Fackel Goethe 2 wird sicherlich wieder mehrere Millionen Marken dann auch sprengen. Wir wollen jetzt reden auch über eine Komödie, allerdings ist das ein ganz anderer Zuschnitt, eine sehr proletarische, durchaus realistische Komödie, die schon im Kino zu sehen ist, nämlich Die Kleinen und die Bösen von Markus Sehr, mit einem wunderbaren Cast, mit wunderbaren Schauspielern, vor allem mit einer großen Liebe zu einem Milieu, das so oft nicht abgebildet wird, finde ich, so im deutschen Kino. Zum einen sind das die Bewährungshelfer, aber es sind eben auch die Leute, die auf Bewährung draußen sind und einfach mal versuchen, ihr Leben in irgendeiner Weise zu gestalten. Und für diesen Mann in diesem Film, für Hotte, gibt es keine bessere Besetzung, finde ich, als den Schauspieler, den wir jetzt hier bei uns haben, der eine Theaterlegende jetzt eigentlich auch schon ist. Er war auch schon Schauspieler des Jahres, Theaterschauspieler des Jahres, macht natürlich auch viel Film, hat jetzt einen richtig guten, wie sagt man, Lauf im Kino. Es kommen viele Filme mit ihm demnächst, auf die wir uns freuen können. Herbert zum Beispiel, Schmidtke. Jetzt aber ist er eben Hotte in Die Kleinen und die Bösen. Bitte begrüßen Sie Peter Kurt. Schön, dass du da bist, Peter.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Peter, es sieht dann nach außen immer so wie geplant fast aus, dass jetzt so viele Filme kommen, die du auch wirklich sehr wichtig mitprägst. Ist aber vielleicht manchmal auch eher Zufall, dass sich das so zusammenschiebt.
Das ist ein Zufall. In welcher Zeit bekommt man was angeboten und welche Stoffe interessieren einen. Und das ist jetzt gerade... Ich bin sozusagen am Ernten, jetzt diesen Herbst.
Genau. Also wir werden dich hoffentlich auch mehrfach noch begrüßen können bei uns dann zu den anderen Filmen. Jetzt aber Die Kleinen und die Bösen, habe ich schon gesagt, auf der einen Seite ist der Bewährungshelfer, gespielt von Christoph Maria Herbst. Vielleicht sagen wir erstmal so, der Mann, der glaube ich, nicht mehr so ganz an die Leute, denen er da helfen soll. Er hat immer das Gefühl, er wird nur abgezockt eigentlich, ne?
Ja, und der kommt in eine mächtige Krise und damit geht er dann um. Und sehr interessant, finde ich.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite bist du, nämlich Hotte, der also aus dem Knast kommt, ganz offensichtlich, und eine kriminelle Vergangenheit hat, der jetzt aber immerhin doch einen, sag ich mal, ökonomischen Plan gefasst hat, wie sein Leben wieder irgendwie in Ordnung kommt.
Ja, aber wie es der Zufall will, kommt er zu zwei Kindern. Das sind seine eigenen Kinder, um die er sich vorher nicht gekümmert hat. Und das zwingt ihn zu einigen... zum Umdenken, sagen wir mal so. Er muss sich einen anderen Plan machen.
Also wir könnten verraten, er hatte mit den Kindern wirklich gar nichts zu tun. Er muss jetzt aber mit denen zusammenziehen. Die Oma, wo sie waren, die lebt nicht mehr. Also er wird zu Vater wider Willen. Und was jetzt ganz reizvoll ist, finde ich, Peter, irgendwie entwickelt er doch für diese Jürgen sowas wie ein Vatergefühl. Woher kommt das?
Naja, Hotte ist jemand, der ein großes Gerechtigkeitsgefühl hat, seine eigene Definition davon. Und durch die Situation, in die er geschmissen wurde oder wird jetzt, denkt er eigentlich um. Also fängt er an, umzudenken.
Was ist das für eine Figur? Also ich habe ja schon angedeutet, das Milieu ist so oft nicht zu sehen unbedingt im deutschen Fernsehen oder im Kino auch. Was war das auch für dich, so eine Figur zu spielen? Wie würdest du die beschreiben?
Das ist natürlich ein großer Glücksfall, wenn man sowas angeboten bekommt, weil ich kann Dinge machen, die ich sonst nicht tun darf.
Zum Beispiel?
Weder auf der Bühne noch irgendwie im Leben. Naja, er hat sein eigenes Sozialgefüge sozusagen und seine eigenen Grenzen auch dort, die ein Normalsozialleben der Menschen nicht hat und folgt einfach dem Instinkt. Und der eine Drehbuchautor hat immer gesagt, der hat eine kurze Lunte. Und das trifft es eigentlich ganz gut.
Also er explodiert wirklich sehr schnell. Du bist heute wieder sehr elegant angezogen. Also schwarzes Baumwollhemd, schwarze Hose, wirklich super aus. Im Film trägt er Unterhemden größtenteils oder gruselig bunte Hemden. Ich denke, auch sowas ist nicht unwichtig, dass man sowas trägt und dass man sich damit auch verändert, so körperlich.
Ja, auf jeden Fall. Und das war auch ein langer Weg, das herauszufinden, was trägt er, wie bewegt er sich durch die Welt und was sind seine Sehnsüchte, wo will er hin? Also dementsprechend kleidet er sich auch und so.
Ich habe mir sagen lassen, so eine bunten Hemd trägst du im wirklichen Leben auch ganz gern?
Wenn es dann Sommer ist, ich habe mir dieses Jahr wieder ein schönes, buntes mit Elefanten drauf, käuflich erworben sozusagen.
Schade, dass du es heute nicht trägst. Nun lebt der Film ja, finde ich, nicht zuletzt von diesem Witz dieser sehr unterschiedlichen Typen, übrigens auch Schauspielertypen, also Herbst und du, ihr kommt aus ganz unterschiedlichen Richtungen und da prallt auch was zusammen. War das auch so beim Spielen selbst so, dass man merkt, da ist ein schöner Kontrast da, der die Sache ja letztlich dann eben auch zum Funkeln bringt?
So ein Zusammentreffen, wir haben ja vorher noch nicht miteinander gearbeitet und man weiß natürlich voneinander, aber das ist ein glückliches Zusammentreffen gewesen. Wir in unserer unterschiedlichsten Art zu leben, uns auch zu entäußern, aber dann von Anfang an sofort ein Verständnis für die Arbeit und für das, was wir tun wollen, zu haben. Sowas ist immer ein großer Glücksfall.
Also wenn die beiden sich da begegnen, die schenken sich auch nichts. Der eine weiß, dass er abgezockt wird, der andere mag den auf den Tod nicht leiden. Und du kannst ja auch richtig schön die Sau rauslassen. Ne? Also richtig mal brüllen, schreien.
Das ist für einen Schauspieler wie Kindergeburtstag, auf jeden Fall.
Permanenter Kindergeburtstag. Der ganze Film übrigens, obwohl er eben durchaus eine Komödie ist, manchmal auch sehr heftig ist als Komödie, hat doch eine gewisse Tiefe. Also nicht zuletzt durch die Kinder, auch durch das Milieu, das geschildert wird. Also ich sage ganz bewusst, es ist doch eine realistische Komödie.
Das hat mich beim Lesen schon begeistert, dass es keine typisch deutsche Komödie ist, weil es gibt einen sehr tragischen Vorfall. Und schon beim Lesen dachte ich, unsere größte Aufgabe, und das ist dann das Spannendste auch gewesen, das wieder zurück in die Komödie zu führen und das auch glaubhaft zu tun. Und da scheiden sich auch die Geister, also in der Kritik wie auch bei den Zuschauern. Und das finde ich als Schauspieler, als Künstler natürlich am interessantesten, dass, also es gibt die Meinung dagegen und die Meinung dafür. Und dazwischen ist wenig. Also die Leute sagen nicht, ach, war ja schön und gehen nach Hause und haben es vergessen, sondern es gibt eine Reibung und es gibt eine Diskussion. Und dann haben wir schon viel erreicht.
Wir wollen es auch nicht verraten, was es ist, aber es ist schon ein sehr tragischer Einschnitt, wo man ziemlich früh übrigens auch, wo man sich fragt, geht eine Komödie überhaupt so? Kann man das so machen? Funktioniert das dann weiter? Ich finde, es funktioniert nicht zuletzt durch die Schauspieler eben, weil diese ernsthaft ihre Figuren nicht verraten. Es mit Liebe spielen, ich muss unbedingt noch erwähnen, das ist für mich so der Star zur Zeit, Emma Bading, haben wir schon gesehen in Das Muli. Das war dieser Tatort vom RBB, der erste neue RBB-Tatort. Da hat die mich schon umgehauen. Auch hier ist so jung und hat so eine Ernsthaftigkeit, aber auch so eine Leidensfähigkeit. Wie war das so für dich als erfahrener Schauspieler, so einem Talent zu begegnen?
Ich konnte ihr als Kollege begegnen. Also war für mich von Anfang an war es eine Kollegin. Und dann geht man nicht damit um, wie jung ist sie oder was hat sie schon gemacht oder überhaupt nicht, sondern es war eine gute Arbeit mit ihr. Es hat großen Spaß gemacht.
Das ist also die Tochter, die wir in diesem Film dann sehen. Vielleicht noch ein Wort jetzt auch zu diesen anderen Filmen, die jetzt so kommen. Siehst du da auch so einen Zusammenhang? Also Schmidtke kenne ich schon, Herbert kenne ich nicht. Das ist auch ein sehr skurriler, sehr besonderer Film mit einer sehr eigenwilligen, starken Figur. Also offenbar bietet man dir gern sowas an oder du suchst auch sowas gern raus.
Ja, auf jeden Fall. Das sind so die interessantesten Themen. Also bei Schmidtke, das ist ja ein Tscheche, der das geschrieben hat und auch inszeniert hat. Und das hat mich sofort begeistert, weil das so einen tschechischen Humor hat. Also es ist auch nicht so das klassische deutsche Schema an Gedanken oder so. Und sowas macht dann Riesenspaß.
Und wir freuen uns auf viele, viele Filme jetzt, also mit Peter Kurt, die in nächster Zeit kommen. Jetzt haben wir erstmal Die Kleinen und die Bösen. Ein Film, der hat einen Makel, der spielt in Köln, aber Köln sieht irgendwie ganz cool aus, finde ich, in dem Film. Die haben sie ganz schön fotografiert. Ist halt die Heimatstadt des Regisseurs, ne?
Ja, ja. Und er wollte seine Stadt porträtieren und...
Sei ihm gegönnt, warum auch nicht. Jedenfalls sehen wir Peter Kurt und viele andere tolle Schauspieler in diesem Film, wie Christoph Maria Herbst und Emma Bading und viele andere in einer sehr ungewöhnlichen, realistischen, durchaus tragischen Komödie aus Deutschland. Sowas ist möglich. Die Kleinen und die Bösen mit Peter Kurt. Vielen Dank dir.
Dankeschön.
Auch wenn jetzt hier wieder doch einige dunkle Wolken vorbeiziehen, bitte bleiben Sie bei uns, rücken Sie vielleicht auch, wenn es doch wieder regnen sollte, etwas zusammen. Wir haben ein paar große Schirme, es verbindet ja dann auch, ne? Gemeinsam hier eine Sendung hören und zusehen und gemeinsam eng zusammen unter einem Schirm sitzen. Es lohnt sich auch wirklich hier zu bleiben. In der nächsten Stunde haben wir, wie angekündigt, Marcel Ofütz hier tatsächlich bei uns, also einen der ganz großen Dokumentaristen unserer Zeit, der bahnbrechende Dokumentarfilme gemacht hat, die zurzeit zu sehen sind, auch in Berlin in der Akademie der Künste. Wir haben das tolle Team da des Films Liebe mich, ein junger, wunderbar erfrischender Berlin-Film, gedreht zum Teil hier, direkt in diesem Park oder in den Straßen hier ganz in der Nähe, also ein Independent-Film, der nichts gekostet hat und eine sehr, sehr schöne Wirkung entfaltet. Reden außerdem auch über die Diven im Kino zurzeit. Wir haben ja Meryl Streep und Nicole Kidman in großen Produktionen, wie die so geworden sind. All das bereden wir dann in der nächsten Stunde und ich freue mich, wenn Sie hier noch bei uns bleiben und Sie natürlich zu Hause weiter zuhören. Ja, wir sind live hier vor Ort. Die Sonne scheint jetzt ganz prächtig übrigens. Regelrecht warm im Augenblick hier im Park am Gleisdreieck. Unsere Filmsendung kommt heute hier wieder live. Auch schon eine schöne Tradition zum vierten Mal. Und wir haben heute eine ganz besondere Ehre, hier in dieser zweiten Stunde einen Mann begrüßen zu dürfen, der zu den ganz großen Dokumentaristen unserer Zeit gehört. Film wie zum Beispiel Das Haus nebenan. Der hat tatsächlich dazu geführt, dass man in Frankreich begonnen hat, anders zu diskutieren über den Zweiten Weltkrieg, über das Verhalten der Franzosen unter der Besatzung. Ein Film, der wirklich ein Einschnitt war im politischen Diskurs in Frankreich. Ein Film wie Hotel Terminus, für den er dann auch den Oscar bekommen hat, erzählt uns eben von der Jagd und auch der Unterstützung übrigens für den Nazi-Schlechter Barbie. Es sind immer Filme, die eingreifen in das Weltgeschehen, die etwas zu sagen haben über die Lage der Gesellschaft. Und wir freuen uns zum einen, dass seine Filme zurzeit zu sehen sind in der Akademie der Künste. Auch heute noch können Sie hingehen, ihn selbst kennenlernen, mit ihm reden. Wir freuen uns aber natürlich ganz besonders, dass er heute bei uns ist, Marcel Ophüls. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, ich bin gerne hier.
Geboren 1927 übrigens, kann man auch mal an der Stelle sagen, ist er heute hier bei uns, hat auch ein tolles Buch geschrieben. Meines Vaters Sohn ist vor kurzem erst erschienen, seine Memoiren, also in Deutschland bei Propyläen erschienen, wo man auch vieles nochmal nachlesen kann, all die Begegnungen mit den wichtigen Leuten. Und dass er in Berlin zurzeit ist, übrigens als Akademiemitglied der Berliner Akademie, verdanken wir Ralf Euer, den ich ebenso herzlich grüße, der die Reihe organisiert hat. Hallo Ralf.
Hallo, danke, danke, grüß.
Herr Ophüls, vielleicht erstmal die Frage an Sie, wenn Sie auf Ihre Filme zurückschauen, es wirkt manchmal sehr nüchtern, was Sie über Filme sagen, die auch sehr, sehr berühmt sind. Also wo Sie manchmal sagen, meine eigenen Filme, ach, den finde ich gar nicht so toll oder der langweilt mich, haben Sie mir auch schon mal zu einem wichtigen Film gesagt. Da bin ich mal etwas erschrocken und sage mir, man bekommt einen Oscar und sagt später über den Film, eigentlich langweilt er mich, wie kommt das?
Ja, Hotel Terminus war eine sehr lange Dokumentarfilme werden sowieso zu schlecht bezahlt und es gibt viel Ärger. Und Hotel Terminus langweilt mich deshalb, weil ich schon die Nase voll hatte. Ich hatte vorher einen besseren Film gemacht, der jetzt bei der Berlinale einen Preis gekriegt hat. Das verdanke ich dem Martin Scorsese, der ihn restauriert hat. Also Martin Scorsese und Genossen, ja, so wie Göring und Genossen.
Ob er den Scherz jetzt gerne hört, weiß ich nicht. Aber vielleicht mal zurück dazu, wieso langweilt Sie in eigener Film, noch dazu in so einem berühmter?
Weil der vorher so viel besser war. Albert Speer war ein so viel interessanterer Nazi-Verbrecher als der Barbie, den ich ja nie gekannt habe, weil er im Kitchen saß und auch im Kitchen gestorben ist. Der Mitterrand wollte ja, dass der Barbie nicht aussagen kann.
Es ist bei Ihnen auffällig, eine Art des Erzählens, die später durchaus auch kopiert wurde und aber damals was Besonderes war im Dokumentarfilm, nämlich, dass Sie so persönlich erzählen, dass Sie auch präsent sind als Erzähler, dass Sie dabei sind. Wie kam so diese Entscheidung zu sagen, auch Sie als Ophüls sind im Teil der Geschichte des Erzählens?
Ja, das kam mit der Zeit. Früher machte ich, weil ich einen großen Flop gemacht habe. Das war nun wirklich ein schlechter Film. Terminus ist ja kein schlechter Film. Ich hatte an Champs-Élysées einen schlechten Film gemacht mit dem Eddie Constantin, der auch immer zu besoffen war. Und in Franco-Spanien. Und der war nun nicht gut. Und da musste ich abwandern ins Fernsehen. Und da habe ich dann zunächst Reportagen gemacht. Regina Ziegler meint, ich komme doch noch dazu, Knut. Die Regina Ziegler meint, Novembertage sei eine Reportage. Das ist es. Grimme-Preis in Gold. Das ist es ja nun nicht. Aber früher habe ich im französischen Fernsehen habe ich Journalismus gelernt und zunächst Reportagen gemacht. Und dann entwickelte sich das. Und dann hatten wir den ganzen zwei Abende zur Verfügung, für, da kam zuerst das Münchner Abkommen und Le Chagrin Lapitié, also das Haus nebenan, wenn man so will, Kummer und Mitleid, war nur die chronologische Folge. Aber bis dahin war ich gefeuert vom französischen Fernsehen, weil meine Bossen und ich Streikführer waren 1968. Ich bin ein großer Freund, der ist auch in meinem neuen Film drin, mein letzter Dokumentarfilm hoffentlich, der Danny Cohn-Bendit.
Ich muss das kurz erklären, mit Regina Ziegler war die Produzentin eben auch von Novembertage und er würde den Film gerne nochmal als Director's Cut herausbringen und das ist der große Konflikt jetzt mit ihr, was kann man eigentlich noch mit reinnehmen oder wird es das überhaupt geben, also das nur so als Insider-Information. Ralf, wo ist für dich die ganz besondere Bedeutung, wo liegt sie von diesem Werk, das du ja eben jetzt auch ganz bewusst nach Berlin wiederholst, es gibt keinen direkten Anlass, keinen runden Geburtstag oder sowas, sondern du wolltest diese Filme einfach wieder präsentieren, warum? Ja.
Na, wie du sagst, es gibt keinen Anlass. Ich glaube, es braucht auch keinen Anlass, weil Marcel Ophüls ist einerseits, glaube ich, im großen Publikum unbekannt geworden. Es gibt aber eine Reihe junger Filmemacher, die, glaube ich, für sich selber es so sehen, dass die Filme von Marcel so eine Art Initialzündung für sie gegeben haben. Ähnlich ist es für mich, nicht Filmemacher, aber für mich gab es eigentlich eine Zeit, und da muss ich Marcel widersprechen, eine Zeit vor Hotel Terminus und eine Zeit...
Ja.
Das ist fast Marx Brothers jetzt. Ja. Dass ich, also für mich gibt es eine Zeit vor Hotel Terminus und eine Zeit nach Hotel Terminus. Und für mich ist es so ein Initiationserlebnis eben gewesen, diesen Film zu sehen. Und ich freue mich, dass es diese Filme überhaupt irgendwo, man muss zwar danach suchen, gibt und dass man die aber, wenn man sucht, zusammenstellen kann und finden kann und einem interessierten Publikum heute vorstellen kann, weil ich, was mich fasziniert daran, das war der Ausgangspunkt, dass sie absolut leichtsinnig sind und ich würde das Wort gern auseinandernehmen, eben leicht und sinnig und das finde ich ein absolutes Faszinosum.
Also diese Filme sind gut gealtert, auch wenn man das mal so sagen darf. Die haben einfach noch eine Wucht und eine Brillanz und gerade auch eine feine Ironie manchmal auch. Und ich wüsste gern von Ihnen, Marcel Ophüls, sind Sie auf etwas besonders stolz in Ihrem gesamten Werk? Also wir haben gerade über das gesprochen, was Sie selber auch langweilt. Aber gibt es auch etwas, wo Sie sagen, darauf bin ich stolz?
Bitte? Ich bin sowieso arrogant.
Ja, das kann ja sein, aber ich wüsste gern trotzdem, worauf Sie stolz sind.
Schwierig und arrogant. Besonders stolz, mein bester Film, ist The Memory of Justice und der ist fast 5 Stunden lang. Aber Novembertage ist nur 2 Stunden und 10 Minuten lang und ich möchte gerne 3 Stunden draus machen, das heißt Director's Cut. Genau. Dann kann ich die Beate Use drin haben.
Die damals rausgeschnitten wurde?
Damals für die BBC rausgeschnitten werden musste. Und einige andere, in Leipzig habe ich gedreht, in Flensburg habe ich gedreht. Das Ganze wurde in 7 Tagen gedreht.
Es war wirklich unmittelbar in der Wendezeit, ne?
Am Sonntag wollten sie auf Streik, die Crew.
Das war also der Film auch über die Wendezeit, auch ein sehr interessantes Zeitdokument. Eine Frage habe ich noch, Marcel Ophüls, war Ihr Buch, also Meines Vaters Sohn, spielt natürlich auf den berühmten Vater an, also Max Ophüls, auch einer der ganz großen Regisseure der deutschen Filmgeschichte, auch eine Leichtigkeit hatte und ein Charme, den wir sonst im deutschen Kino so sehr vermissen. Trotzdem hat es mich etwas gewundert, dass ein Regisseur wie Sie, der selbst so berühmt ist und so eine eigenständige Persönlichkeit ist, so viel über den Vater schreibt, ja den Vater sogar auf den Titel mit hinaufnimmt. Also man setzt sich doch manchmal dann auch gern ab, gerade von so einem berühmten Vater. Sie tun das nicht.
Doch, habe ich oft getan. Aber, Knut, habe ich oft getan. Aber es war ein Privileg. Er war ein herrlicher Vater. Ja, er hat nicht so viel Glück gehabt im Leben, in seinem kurzen Leben, wie der Hitchcock. Aber es ist dieselbe Klasse.
Und dadurch hat er eben auch Begegnungen gehabt, die auch geschildert werden mit Marlene Dietrich, mit Josef Roth. Diesen Leuten ist er ja begegnet in seinem Leben. Und das hat er eben auch miterzählt, auch in einem biografischen, autobiografischen Film.
Die hätte ich an sich 16 Stunden lang waren wir zusammen. Und die große Marlene, hätte ich, glaube ich, haben können.
Sie haben diese Chance verstreichen lassen.
Ich war zu blöd und zu scheu. Ich fand sie zu alt.
Ralf, welche Filme werdet ihr heute noch zeigen? Welche wird man sehen können?
Also im Moment läuft gerade, also für alle, die es interessiert, wahrscheinlich jetzt zu spät, es läuft ein Film nach Sacha Guitry, eine Theaterverfilmung, zwei ganze Tage. Es laufen danach Kortner-Geschichten. Im Anschluss der bereits erwähnte, ich widerspreche nochmal, großartige Hotel Terminus. Und dann am Abend Novembertage und dann ist es leider schon vorbei.
Aber immerhin, es gibt die Gelegenheit, zwei wichtige Filme zu sehen und auch darüber zu diskutieren. Und zwar sowohl mit dir, mit Ralf Euer, als auch mit dem Schöpfer selbst, mit Marcel Ofitz, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Natürlich noch schöne Zeit in Berlin.
Ich danke Ihnen.
Marcel Ofitz. Wir sind live vor Ort hier im Park am Gleis 3 mit unserer Filmsendung 12 Uhr mittags und Sie haben es ja gerade gehört, also Anke Lewicke ist wie üblich natürlich irgendwie unterwegs. Ich denke immer, die hat unter ihrem Bett so einen Notkoffer, weißt du, oh, da ist ein Filmfestival, ich habe es gar nicht gewusst, ich muss schnell los, schnell. Ne, ich glaube so,
silbern und verbeult.
Der immer irgendwie da ist, immer bereit ist, damit sie hinfahren kann. Also Anke hat sich ja gemeldet aus Venedig, aber die liebe Kollegin, die Sie gerade gehört haben, die ist heute bei uns, da freue ich mich sehr. Hannelore Heider, erstmal herzlich willkommen, Hannelore.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
So viele Leute, ne, ist toll.
Ja.
Hannelore, du hast doch gerade ja Marcel Ofitz erlebt, ist natürlich wirklich ein Erlebnis, so eine Legende zu sehen. Und ich erinnere mich, ich habe so vor 10 Jahren im Filmmuseum Potsdam mit Ihnen eine große Veranstaltung gemacht, hatte wahnsinnige Angst, er hat ja selber gesagt, ich gelte als arrogant und bösartig und dachte, das wird furchtbar. Ich kannte so ein paar Faxe und Briefe, die er so an Verleger und Redakteure geschrieben hat, wirklich die Hölle. Aber wenn man da mit ihm redet, ist natürlich sehr amüsant und es war überhaupt nicht so schlimm. Habe ich ihm mal Ofitz gesagt, da sagte er, ja, warum soll ich das böse sein? Sie sind ja kein Redakteur und kein Produzent, Sie können mir ja nichts tun. Das ist so seine Art.
Na, könnte man schon. Ne?
Na, man könnte.
Kritiker, aber wollen wir ja gar nicht.
Nein, er ist wirklich eine große Persönlichkeit und war natürlich toll, ihn hier auf der Bühne zu haben. Und über große Stars wollen wir auch jetzt reden. Auch eine Oscar-Preisträgerin, also nicht mehrfache sogar, nämlich Meryl Streep, spielt in Ricky. Wie Familie ist, oder nee, Familie ist so. Familie ist so.
Das
ist
der zweite, Familie so
nee,
ist.
Nee, wie Familie so ist, so ist. Also der zweite deutsche Titel ist sowieso wie immer ein bisschen merkwürdig. Bleiben wir bei Ricky. Sie spielt also in diesem Film von Jonathan Demme die Hauptrolle, eine Rockerin, eine Rockerbraut in die Jahre gekommen, eben Meryl Streep, die, ich würde es mal vorsichtig sagen, jetzt nicht unbedingt so eine wahnsinnig großartige Karriere hingelegt hat.
Nein, eigentlich gar keine. Sie hat ein einziges Album veröffentlicht und sie tourt so durch die Rockerclubs und Bars mit einer Band, die übrigens extra für den Film zusammengestellt wurde, auch gute Musiker, ältere Herren alles und der Partner an ihrer Seite ist immerhin Rick Springfield. Wenn wir mal so an die 80er Jahre denken, spielt also die Gitarre, sie singt dazu und sie hat sich damit abgefunden, um Geld zu verdienen, ist sie im Supermarkt an der Kasse und das ist eigentlich für sie alles in Ordnung, bis dann eben das Telefon klingelt.
Und damit wird sie zurückgerufen quasi in ihr altes Leben, das sie ja verlassen hat für diese Karriere. Sie lebt in Kalifornien, neben dieser Spelunke spielt sie da immer Abend für Abend. Aber nun plötzlich wird sozusagen das alte Leben, die verlassenen Kinder, alles wird nochmal lebendig und wichtig.
Ja, da ist eine Situation konstruiert worden und da fängt es schon an mit der Geschichte, die, aber man ist am Anfang des Films wirklich noch geneigt, das auch so anzunehmen. Also ihr Ex-Ehemann ruft an und sagt, kannst du nicht bitte kommen, unsere älteste Tochter, sie hat ja Mann und Kinder verlassen für die Karriere, die steckt in einer schmutzigen Scheidung und die hat versucht, sich das Leben zu nehmen, du komm mal bitte und bau das Mädel wieder auf. Und sie packt ihre Koffer, kratzt das letzte Geld zusammen und kommt so wirklich so mit so Tourkoffern beklebt und mit ihrer Gitarre und mit ihrer schrägen Frisur und ihrer Rockermontur kommt sie da in so eine vornehme Villa und eigentlich ist an der Stelle schon für jeden Zuschauer klar, wie der Film laufen wird. Größer könnten die Gegensätze nicht sein. Interessant ist, und über den habe ich mich im Film eigentlich gefreut, Kevin Klein spielt diesen Ex-Ehemann.
Das Drehbuch stammt übrigens von einer sehr berühmten Frau, Diablo Cody, die einen Oscar bekommen hat für Juno, wo wirklich jeder Satz saß. Da konnte man in jeder Sekunde lachen, das war unheimlich komisch. Ich frage mich, was mit dieser Frau passiert ist in diesem Film. Du hast den Konflikt gerade angedeutet, der wird doch unheimlich schnell aufgelöst. Also alles ist irgendwie wohlgefallen und man weiß dann gar nicht mehr, wohin schleppt sich der Film jetzt noch 2 Stunden.
Ja, ich glaube, hier ist was zusammengestoßen, nämlich die Autorin, die so schöne, bissige Dialoge schreiben kann, die hat immer noch diese Tochter in der Depression. Immerhin die echte Tochter von Meryl Streep und mit dem Film hat sie zumindest ihr einen Gefallen getan, wenn auch nicht sie, sich selber.
Mammy Gamma, die darf so richtig gallig und bissig sein. Und Jonathan Demme hat aber irgendwie versucht, der hat auch den Kevin Kline so zurückhaltend spielen lassen, der ja ein Erzkomödiant ist. Er hat versucht, da so ein temperiertes Feeling in den Film zu bekommen, der eh schon keine hochdramatische Geschichte hat, weil letztlich müsste der Konflikt viel mehr ausgebaut werden, denn sie hat die Familie verlassen. Es gibt eine neue Frau, die 3 Kinder großgezogen hat, die sind da alle jetzt erwachsen und nehmen ihrer Mutter natürlich übel. Aber es passiert eigentlich gar nichts, außer dass der Film wenigstens immer wieder durch musikalische Einlagen unterbrochen
wird. Und das vielleicht zum Schluss noch, in diesem Augenblick habe ich dann auch mal geglaubt, dass Meryl Streep jetzt eine Rockerin ist. Also sie spielt auch selber, nimmt die Gitarre da und singt, also wie auf dieser kleinen Bühne, auf der wir jetzt hier stehen. Sie könnte sofort loslegen.
Es ist kein Playback, es ist immer live. Echt.
Und das glaube ich, aber ich glaube jetzt sonst nicht. Ich habe immer das Gefühl, sie ist verkleidet irgendwie.
Ist richtig. Ich glaube, sie wollte einfach mal wieder singen im Film. Das ist ein Film, der für sie gemacht wurde. Sie hat ja in Mamma Mia herrliche Popsongs gesungen. Sie hat in dieser wunderbaren Robert Altmans Last Radio Show so eine Country-Sänger gemacht. Sie singt wunderbar. Aber hier ist es wirklich an der Grenze zur Peinlichkeit, auch wie sie auf der Bühne agiert. Es ist toll, dass das alles live und nicht Playback ist, aber trotzdem hätte mir gewünscht, dass sie sich im Laufe des Films mal diese albernen Zöpfchen da abschneidet.
Zum Beispiel. Ist trotzdem irgendwie komisch, dass eine Frau, die wir doch sehr lieben und sehr verehren, die wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass es diesen Film überhaupt gibt, dann doch in diesem Film als Fehlbesetzung wirkt. Damit kommen wir zur nächsten großen Diva, nämlich zu Nicole Kidman, ein Film, der schon auf der Berlinale lief, nämlich Königin der Wüste, eine wahre Geschichte, ist in diesem Fall auch ein berühmter Regisseur, nämlich Werner Herzog, erzählt hier die Geschichte von Gertrude Bell, die wir vielleicht erstmal vorstellen müssen.
Ja, das ist eine sehr interessante Frau, insofern ist es wirklich ein Werner Herzog-Film. Es ist eine Frau, die unter sehr ungewöhnlichen Verhältnissen, nämlich mitten im Ersten Weltkrieg, alleine, ohne männliche Begleitung, als Forscherin, als Archäologin durch die Wüste, durch den Orient gereist ist. Sie war schon als junge Frau aus bestem englischen Adel immer abenteuerlustig und sie hat das durchgezogen. Und sie ist, um das ein bisschen abzukürzen, am Ende eine wirklich wichtige Ratgeberin geworden für politische Größen wie Churchill, die am Ende des Ersten Weltkriegs nichts anderes gemacht haben, als einfach mal die Welt als Kolonialmächte unter sich aufzuteilen. Sie kannte diese Welt ganz genau. Sie lebte und liebte diese Beduinenstämme. Sie kannte die ganzen Scheichs. Sie hat also geholfen, Politik zu machen. Das aber alles erzählt Werner Herzogs Film nicht.
Ja. Also ganz am Schluss, dann bekommt man eine Ahnung davon, wie wichtig diese Frau war, auch welche emanzipatorische Lebensleistung das ist. Eine Frau zu der Zeit studiert in Oxford, damit so einen politischen Einfluss. Aber du sagst schon zu Recht, das wird alles nicht erzählt. Was dann? Was erzählt der Film uns?
Werner Herzog hat auf der Pressekonferenz zur Berlinale gesagt, er war mit Vehemenz hingerissen von der Liebesgeschichte. Es gibt in diesem Film 2, wenn man noch die Wüste dazu nimmt, es gibt wirklich sehr schöne Wüstenbilder, also das sieht toll aus und die Kamele und die Sandstürme. Also sie hat 2 Männer geliebt, beide Lieben gingen tragisch aus. Die erste, der Mann starb, James Franco spielt diesen armen Menschen, der eigentlich auch nichts zu spielen hat. Und der zweite ist immerhin, wer die Homeland-Serie liebt, ist Damien Lewis, der spielt da den englischen Konsul. Er erzählt eine Liebesgeschichte und dadurch wird das alles so elegisch. Es hat ja gebrodelt in dieser Zeit. Es hat einen riesen Konflikte gegeben, riesen Machtverschiebungen und das ist so eine schöne, elegische Geschichte. Ich muss allerdings sagen, zur Berlinale wurde der Film von uns eigentlich unisono als Wüstenromanze, Wüstenkitsch beschrieben, wenn man so richtig schön Zeit hat und abends ins Kino geht. Man kann sich den Film wirklich auch, man kann ihn auch genießen, finde ich, zumal Nicole Kidman endlich ein bisschen wenigstens diese maskenhafte Starre abgelegt hat, die sie als Fürstin von Monaco hatte, wahrscheinlich dank der Sandstürme, weil sie haben ja an Originaldrehorten gedreht.
Sie schwitzt ja immer, sie muss ja schwitzen.
Hat Farbe im Gesicht und ist doch ein bisschen aufgerauter.
Es gibt einige wunderschöne, unfreiwillig komische Auftritte eben von James Franco, der nie weiß, in welchem Film er da eigentlich ist. Ne?
Oder Lawrence von Arabien wird gespielt von Robert Pattinson, den Twilight-Star. Ja. Das Kino brüllt vor Lachen.
Es hat wirklich eine gewisse Komik, die aber hier offenbar nicht so angedacht war. Es sieht aber alles, da gebe ich dir recht, sehr, sehr schön aus. Würde trotzdem so bei dem Motto bleiben, tolle Frauen in schlechten Filmen. Das ist nämlich einmal Königin der Wüste und zum anderen Ricky, gesehen von Hannelore Haider. Vielen Dank dir. Ja, nach den ganzen Superstars, über die wir gerade geredet haben, die wir auch auf der Bühne hatten, wie Katja Riemann zum Beispiel und Marcel Ofüls, kommen wir jetzt zum angekündigten Höhepunkt dieser Sendung, nämlich zu einem frischen, lebendigen, herzerfrischenden und sehr innovativen Berliner Film, gedreht hier in der Nähe, also hier zum Teil im Park, aber auch eben ringsum in den Straßen dieser Stadt, hat nach allem, was ich jetzt gehört habe, 4.000 Euro gekostet, wirkt aber natürlich viel, viel teurer, viel monumentaler. Ein schönes Werk und ich freue mich sehr, dass die Schöpfer dieses Films, der noch im Kino zu sehen ist, läuft schon eine Weile, heute da sind, denn heute passt es wirklich ganz wunderbar. Liebe mich ist das Debüt von Philipp Eichholz, den ich herzlich grüße. Hallo Philipp.
Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Und der Film ist auch eine Entdeckung. Also ich habe die Schauspielerin, die noch bei uns in Babelsberg übrigens an der HFF studiert, also jetzt ist ja die Filmuniversität, dort also noch Schauspiel studiert, auch schon vorgestellt, habe zu Peter Koth vorhin gesagt und zu Katja Riemann, ihr werdet sie auf jeden Fall noch erleben. Die wird irgendwann auch mit euch mal vor der Kamera stehen, in großen, teuren Filmen. Aber hier spielt sie erstmal die Hauptrolle, ist in jeder Sekunde zu sehen und trägt diesen Film auch. Die ist die Sarah im Film, Lilly Meinhardt. Hallo Lilly und Glückwunsch zum Film.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Der Film erzählt ja die Geschichte eben von Sarah, die wir von Anfang an sehen und auch in ihrer ganzen Wildheit so erleben. Vielleicht kannst du uns mal vorstellen, weil Sarah ist wirklich die Hauptperson dieses Films, von ihr lebt dieser Film.
Ja, Sarah ist wild und laut und auch sehr eigen und eckig und stößt auch immer wieder mit Menschen zusammen und ist auch ein sehr anstrengender Mensch, glaube ich. Trotzdem ist sie auch jemand, der sehr einsam ist und eigentlich auch wirklich immer auf der Suche nach Nähe und sich darum auch bemüht und das aber auch sehr von ihren Menschen fordert und ich glaube, dass es für viele Menschen auch überfordernd ist und das ist dann nicht immer ganz einfach.
Also dazu gehört zum Beispiel ihr Vater, der sehr von ihr überfordert ist, das ist der Peter Trabner, auch ein wunderbarer Schauspieler, den ich oft gut verstanden habe, wenn er sagt, nur mach da mal irgendwas, wo du mal Geld verdienst, dass ich nicht ständig für dich zahlen muss. Also man versteht die Leute in ihrer Umgebung sehr gut. Philipp, ich glaube, da gibt es ein Vorbild für. Sarah, gibt es wirklich?
Ja, es gibt eine echte Sarah. Auch mit dem Namen wirklich. Ja. Und
weiß sie das?
Ja, sie hat den Film gesehen und sie konnte alle Handlungen der Filmsache absolut nachvollziehen, was mir sehr wichtig war.
Du hast diesen Film eben hier auf den Straßen gedreht, mit kaum Geld, gefördert von Oma. Steht da, stimmt das wirklich? Am Schluss steht gefördert von Oma?
Ja, der Film ist von Oma gefördert. Wir haben hier in dieser ganzen Nachbarschaft in Berlin gedreht, halt ohne Budget, ohne Drehgenehmigung, ganz unauffällig, kleines Team, nie mehr als 3 Leute hinter der Kamera, aber man sieht es dem Film nicht wirklich an, dass er kein Budget hatte.
Und er hatte auch, glaube ich, kein Drehbuch, also ist das nicht dann wirklich sehr, sehr schön, oder ganz, wie war das, 6 Seiten oder so?
Naja, es gab schon einen roten Faden, ne? Ja. Es gab 6 Seiten und wir wussten, wo die Handlung hingehen soll, so, aber wir haben halt uns die ist offen gehalten, in jeder Szene quasi den zu sehen, ob es funktioniert oder es gegebenenfalls zu ändern am Set. Es waren die Dialoge waren nicht geschrieben.
Ist das nicht wirklich sehr, sehr schwierig? Noch dazu, wenn man jetzt doch Newcomerin ist im Job und vielleicht sich ganz gerne festhält auch an einem Text.
Ja, absolut. Also ich war auch ziemlich aufgeregt davor, muss ich sagen, und hatte sowas auch noch nie gemacht. Habe mich jetzt auch nicht als die große Impro-Künstlerin gesehen. Und es war aber eine unglaublich spannende Arbeit für mich, weil man eben so viel mit auch schaffen kann und dadurch die Figur auch viel mehr selber so entwickeln. Und das ist unglaublich schön und eine unglaublich schöne und spannende Art zu arbeiten, finde ich.
Es ist halt total wichtig, dass die Schauspieler die Figuren kennen. Und dann können sie halt in den Figuren reagieren. Dann können ganz spannende Sachen entstehen, die viel besser sind, als die man sich selbst ausdenken könnte beim Schreiben, wenn man alleine irgendwie dann das Ding schreibt. Und dafür muss man halt dann offen sein.
Also es ist wirklich ziemlich verrückt. Am Anfang schon gleich fliegt er da ihr Laptop durch die Fensterscheibe. Und also es ist ein teures Teil, was sie braucht, wodurch die ganze Geschichte eigentlich auch in Gang kommt, weil sie ja dann auch ihre Wohnung vermietet und so. Sie braucht ja eigentlich diesen Computer. Aber ist sie dir denn total fremd oder beim Improvisieren, beim Arbeiten, hast du sie irgendwie auch ganz lieb gewonnen?
Na, ich habe sie auf jeden Fall total lieb gewonnen. Und ich glaube, dass in jedem eigentlich immer so ein bisschen Sarah ist. So alles Extreme, alles, was irgendwie raus will und ja, auch so dieses ganze ganz oder gar nicht. Sie ist ja schon so schwarz-weiß irgendwo auch und das kenne ich schon von mir auch, auf jeden Fall.
Also Sarah ist eine sehr besondere Person, aber auf der anderen Seite dachte ich, Philipp, porträtiert sie auch junge Leute, die ich so jeden Morgen sehe, wenn ich irgendwie losgehe oder sagen wir mittags sehe, in den Cafés, die da sitzen, ihre Drehbücher oder Romane schreiben, prekär leben, extrem prekär leben, immer die Hoffnung haben, es irgendwie zu schaffen. Also es ist dann schon auch ein Stückchen Generationsporträt?
Wahrscheinlich. Ich meine, ich bin keine 20-jährige Frau. natürlich ist etwas, mit dem ich mich auch identifizieren kann. Also seinen Traum nachgehen, das zu machen, was einen ausfüllt und für was man eine Passion hat und das machen zu wollen und dafür irgendwie auch alles zu opfern. Das ist durchaus etwas, was ich durchaus nachvollziehen kann, ja.
Also übrigens ist Axel Ranisch, der mit Dicke Mädchen sehr bekannt geworden ist, da zu sehen in einer wundervollen Rolle, in einem traumhaften Kostüm, der doch sehr beleibte, ich sage das vorsichtig, Axel Ranisch, so als Biene ist er da zu sehen. Das ist wirklich sehr, sehr komisch und verteilt da so Flyer. Er ist aber auch mit der Produzent, also wenn man das überhaupt so sagen kann, oder diese sehr gute Filme, steht irgendwie dahinter zumindest dieser Gedanke, den er so mitgeprägt hat. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Das ist ja fast so was wie eine kleine Filmbewegung, die wir jetzt haben.
Produzent war
er nicht.
Nein, aber er hat das Manifest geschrieben, auf den der Film, unser Film basiert. Und das ist so, man sollte persönliche Filme machen. Filmemacher sollten wissen, worüber ihr Film wirklich geht. Und die sollten aus einem Schwung entstehen und auf der Welle des Momentes reiten. Und halt wirklich, also jedes Drama sollte Humor haben und jedes Komödie sollte Drama haben, weil es bedient sich einander. Und das Manifest ist mehr eine Richtlinie, als es wirklich ein dogmatisches Ding. Und es hat uns aus der Seele gesprochen, deswegen habe ich es hinten dran geschrieben.
Also sind solche Sachen wie Love Steak zum Beispiel, nicht, die da, auch Dicke Mädchen selber, die da inspirierend waren. Ich finde das auch wunderbar. Also es bringt eine Frische hinein und ein anderes Erzählen und es ist nicht so dogmatisch, wie Dogma damals war. Auf der anderen Seite muss man mal ganz normal fragen. Also 4.000 Euro hat der Film gekostet. Oma hat wahrscheinlich kein Geld mehr und du bist pleite, hast du danach erzählt. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es wunderbar, diese Selbstausbeutung, aber kann das eben auch eine Zukunft fürs Kino sein? Auch für dich persönlich?
Oh. Ich hoffe nicht, dass meine Oma alle meine Filme finanzieren muss. Ja, also ich war jetzt ein Einstieg. Mich kannte ja vorher niemand, Lilly kannte auch vor. War für uns alle irgendwie, da ging es sich wenig darum, dass wir jetzt damit Erfolg haben. Es ging darum, wir wollten das machen. Dieser Film kam aus mir raus, diese Geschichte, weil diese echte Person mich wirklich auch so aufgewühlt hatte. Und das ging eigentlich darum, ich musste diesen Film machen, egal was jetzt danach damit passiert. Und also, was jetzt danach kam, wie der Kino oder die Festivals, das war alles ein Bonus, ein unheimlicher Bonus, wunderschön. Aber das war nicht der Grund, warum wir das gemacht haben in erster Linie. Das war einfach mal wirklich darum, die echte Sarah ist auch ein sehr, sehr eckiger, kantiger Mensch. Und die hat mich halt total überfordert damals, als wir zusammen waren. Und
jetzt wissen wir es endlich auch mal.
Und
so deutlich noch nicht gesagt worden. Ja.
Und ich habe sie nicht verstanden und ich habe sie halt Jahre später verstanden. Und für mich war der Film, ihr zu sagen, hey, ich habe dich jetzt verstanden.
Ja, und was für eine schöne Art, vielleicht ergibt sich daraus ja auch dann auch nochmal was Neues dann wieder. Auf jeden Fall ist es, denke ich mir, ganz wichtig, dass Kunst so entsteht, dass man dabei nicht nachdenkt, was bringt es mir ganz konkret, sondern ich muss die Geschichte erzählen, ich muss das einfach rauslassen. Deshalb, und ich am Schluss noch die Frage eben an die Film-Sarah, was dir persönlich dieser Film jetzt auch bedeutet. Also damit startest du ja jetzt eigentlich auch in deinem Berufsleben.
Ja, also auf jeden Fall auch sehr viel, weil es für mich auch eine Figur war. Also ich ganz oft auch Figuren gespielt habe, die, sage ich mal, eher die freundliche, liebe Tochter waren. Und das für mich auch mal ein Film war, wo ich noch mal eine andere Seite zeigen konnte, einfach was Rebellisches. Und ich mich Menschen, die so drauf sind, unglaublich faszinieren. Und ich das Gefühl habe, dadurch konnte ich die Menschen auch ein Stück mehr kennenlernen. Das ist total schön für mich.
Faszinierend ist ihm auch der Film geworden mit seiner Lebendigkeit und seiner Ehrlichkeit und auch mit seiner Kraft. Der ist auch noch in Berlin zu sehen im Kino Zukunft. Ich finde, ein sehr guter Ort für diesen Film. Zum Teil spielt das ja auch auf der Warschauer Brücke. Die sieht übrigens da viel, viel schöner aus als im wirklichen Leben, wenn man da vorbei muss. Und er ist außerdem im Movimento zu sehen. Da seid ihr heute auch.
Heute Abend, 20 Uhr. Wir beide sind anwesend und werden Fragen beantworten und würden uns freuen, wenn jemand kommt.
Unter anderem auch Fragen nach Sarah. Vielleicht kommt Sarah ja auch. Wäre natürlich auch noch ein schönes Beiwerk. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Also liebe mich noch zu sehen in zwei Berliner Kinos. Bedanke mich bei den Schöpfern dieses Films, bei Lili Meinhardt und bei Philipp Eichholz. Dankeschön. Ja, gerade kam Christiane nach vorne, eine unserer Stammhörerinnen, die überhaupt bei jeder Kulturveranstaltung ist in Berlin, die wichtig ist, auch bei Achtung Berlin die ganze Zeit dabei war und erinnert völlig zu Recht daran, ich soll unbedingt mal sagen, dass Lilly Meinhardt, also die Sarah aus dem Film, dort den Darstellerinnenpreis bekommen hat als beste Darstellerin. Das ist eine wichtige Ergänzung. Vielen lieben Dank dir auch für diesen Hinweis nochmal. Das hat sie auch verdient, finde ich. Ne? Was für eine umwerfende Schauspielerin. Absolut. Damit hören Sie auch nochmal, wie viele Leute heute hier sind. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Wir sind ja jetzt fast am Schluss angekommen. Es sind auch erfreulich viele Kinder hier. Muss allerdings sagen, ich weiß, die sind nicht meinetwegen hier, sondern wegen des Kinderfestes, das dann ab 14 Uhr hier losgeht. Unter anderem im Riesenchor auf der Wiese. Schönes, großes Kinderfest. Das Wetter ist auch richtig toll. Also es lohnt sich auch noch herzukommen mit den Kindern. Ansonsten, unser Programm geht jetzt weiter nach 14 Uhr. Mal kurz aus Potsdam-Babelsberg mit der super Sendung und Silke Super, die ich herzlich grüße. Und eine schöne Sendung wünsche ich dir. Und dann haben wir hier heute auch richtig schön was zu bieten ab 19 Uhr. Wissen Sie, endlich mal wieder vereinigt, Robert und Volker werden gemeinsam hier moderieren, haben auch super Gäste, also ich denke mal, es wird eine tolle Show, dann ab 19 Uhr hier live wiederum von der Bühne. Ihnen allen ein schönes Kinowochenende und vielen Dank, dass Sie bei uns waren und machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Knut Elstermann, tschüss.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.